Zurecht gehört. Der DAV-Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Zurecht gehört, der Podcast-Serie des Deutschen Anwaltvereins. Mein Name ist Tim Sander, ich bin Referent beim DAV und Moderator der heutigen Folge. Konsultiert man juristische Fachmedien, stößt man bereits seit einiger Zeit immer häufiger auf einen bestimmten Begriff, Litigation PR. Das Angebot an Fachaufsätzen und Handbüchern zum Thema ist ebenfalls reichhaltig. Und nach spezialisierten Beratern und Agenturen, die Litigation PR als Dienstleistung anbieten, muss man auch nicht lange suchen. Man könnte also den Eindruck gewinnen, dass Litigation PR eine eingeführte Disziplin ist, zu der kaum noch grundsätzliche Fragen offen sind. Schaut man aber etwas genauer hin, stellt man schnell fest, dass dem nicht so ist. Vielmehr trifft man auf zahlreiche Anwältinnen und Anwälte, die mit dem Begriff wenig anfangen können oder aber bezweifeln, dass Litigation PR überhaupt strategisch und zielgerichtet betrieben werden kann. Diese Sachlage wollen wir zum Anlass nehmen und uns näher mit der etwas schillernden Litigation PR beschäftigen. Was ist damit überhaupt gemeint? Wann ist es sinnvoll, Litigation PR einzusetzen? Und wird Litigation PR eigentlich nur von Anwältinnen und Anwälten betrieben? Um diese und weitere Fragen soll es heute gehen. Zunächst zum Begriff an sich. Zum Einstieg habe ich Dr. Lara Wolf gebeten, mir zu erläutern, was sie unter Litigation PR versteht. Einige Informationen zu ihr. Dr. Lara Wolf ist Fachanwältin für Strafrecht und Partnerin in der Strafrechtskanzlei Berlin. Im Deutschen Anwaltverein ist Wolf als Mitglied des geschäftsführenden Ausschusses der AG Strafrecht aktiv.
Ich verstehe darunter das strategische Einsetzen von Medienarbeit, um eben im Interesse der Mandantschaft eine gewisse Öffentlichkeit herzustellen oder eben auch zu nutzen, einzugreifen in öffentliche Diskussionen, ein Bild entstehen zu lassen, möglicherweise oft aber auch gerade zu rücken und so entsprechend auf das Verfahren, jetzt in meinem Fall aufs Strafverfahren, flankierend einwirken zu können. Es ist im Moment im Strafrecht, habe ich das Gefühl, es taucht immer mehr auf. Es wird sehr häufig, sehr aktiv propagiert als neues Ding, was man machen muss. Das ist mein Gefühl. Möglicherweise gibt es diese Diskussion auch öfter schon oder gab es schon öfter. Ich stehe dem auch kritisch gegenüber, weil ich finde, es gibt sehr, sehr viele Punkte zu bedenken und es ist möglicherweise spielt dann oft auch so dieser Wunsch, wir machen jetzt mal schnell was und der Mandant sitzt mir im Nacken und wir gehen jetzt an die Öffentlichkeit. Manchmal spielt da auch sicherlich vielleicht Eitelkeit eine Rolle. Ich finde es ein sehr, sehr zweischneidiges Schwert und finde, man muss da ganz, ganz genau überlegen. Man muss sich da ganz genau beraten und darf da nicht diesem ersten Impuls, wir setzen da jetzt mal schnell was entgegen, nachgeben.
Mit ihrer skeptischen Position ist Lara Wolf nicht allein. Vielmehr ist die Meinung, dass Litigation PR mit Vorsicht zu genießen sei, unter StrafverteidigerInnen recht häufig anzutreffen. So warnt etwa auch Professor Dr. Bernd Müßig vor einer Fehleinschätzung, was Litigation PR bewirken und leisten kann. Auch zu Bernd Müßig einige Informationen. Müßig ist Strafverteidiger und Partner der Kanzlei Redeker Sellner Daas. Bernd Müßig ist Mitglied im Strafrechtsausschuss des DAV sowie der Strafrechtslehrervereinigung.
Ich hatte den Eindruck, dass dieser Begriff deutlich strategischer formuliert ist, als man ihn einsetzen kann. Weil man muss einfach Folgendes sehen, eine strategische Instrumentalisierung der Öffentlichkeit gibt es nicht. Journalisten haben eine vollkommen eigene Wahrnehmung, eine eigene Agenda. Die kann man nicht strategisch in die Verteidigung einbauen. Ich glaube auch, dass man zwei Seiten unterscheiden muss. Einerseits in der internen Auseinandersetzung, und andererseits in der äußeren Auseinandersetzung. Interne meine ich damit erstmal so zwischen Gericht, Staatsanwaltschaft etc. pp., also die Foren, in denen wir als Strafverteidiger unterwegs sind. Und außerhalb meine ich tatsächlich dann, gibt es Möglichkeiten, das Verfahren irgendwie von außerhalb zu steuern? Und das würde ich sagen, nein, gibt es nicht. Punkt. Das zweite, interne Auseinandersetzung, nicht wahr, da signalisiere ich den Betroffenen, der Staatsanwaltschaft und dem Gericht regelmäßig, wir kämpfen in eurem Forum, nicht extern. Und dann geht's die nächste Frage, nicht wahr, was macht dann sogenannte Litigation PR? Da geht's eigentlich nur darum, den Mandanten oder die Mandantin davor zu bewahren, dass sie außerhalb noch mehr Schaden nimmt. Das sind Verfahren, die also eigentlich schon, wo das Kind im Brunnen gefallen ist. Wo nämlich Verfahren sind, die bedeuten, hier wird etwas veranstaltet durch die Presse und wir müssen das abwehren. Und da gibt es bestimmte Regeln, die man rechtliche Regeln, nicht wahr, die man dann eben anwenden kann. Aber mehr ist das nicht. Das kann man proaktiv planen, aber das ist eigentlich nur reaktiv. Weil es bedeutet, ich versuche, Rechtsverletzungen von meinen Mandanten oder Mandantin abzuwehren.
Die Position Bernd Müsigs, dass die wichtigsten Ansprechpartner von VerteidigerInnen Gericht und Staatsanwaltschaft sind, unterstützt auch Jesmeyer Lohkamp aus Hamburg. Nach Meinung Meyer-Lohkamps gibt es nur wenige spezielle Sachlagen, in denen Litigation-PR von VerteidigerInnen aktiv betrieben werden sollte. Etwa dann, wenn Wirtschaftsstrafsachen im Raum stehen, die ein öffentliches Interesse erzeugen, oder wenn es sich um Personen der Zeitgeschichte handelt. Aber auch in diesen Fällen rät Meyer-Lohkamp zu großer Vorsicht und dazu, sich mit ExpertInnen aus dem Medien- und Presserecht eng abzustimmen. Jesmeyer Lohkamp ist Fachanwalt für Strafrecht und Partner bei der Hamburger Kanzlei Even Rechtsanwälte. Er ist vor allem im Wirtschaftsstrafrecht aktiv und Vorsitzender des geschäftsführenden Ausschusses der AG Strafrecht des DAV.
Kommunikation ist immer dann sinnvoll, wenn Wissen, Erkenntnis, Erfahrung oder Empathie ausgetauscht wird. Dies kann gerade in Fällen im Ermittlungsverfahren mit Unternehmensbezug wichtig sein. Die Mitarbeiter einer Müllverbrennungsanlage haben einen Anspruch darauf, zu erfahren, wie es zu der Explosion kommen konnte. Die Aktionäre einer Gesellschaft haben einen Anspruch darauf, zu erfahren, weshalb eine Durchsuchung der Firmenräume wegen Korruptionsverdachts stattgefunden hat. Es lassen sich viele ähnlich gelagerte Beispiele finden. Hier kann ein erfahrener Strafverteidiger gemeinsam mit den für Unternehmenskommunikation zuständigen Mitarbeitern mit etwas Fingerspitzengefühl aber den richtigen Rat erteilen. Eine unbedachte Litigation-PR kann nachteilige rechtliche Auswirkungen auf das Verfahren haben. Wenn Mitarbeiter freizügig zitiert werden, können diese zu interessanten Zeugen für die Anklage werden. Wenn Betroffene sich mitunter ohne Aktenkenntnis zu Verfahrensfragen äußern, kann dies gerade in hochregulierten Bereichen wie im Kapitalmarktrecht Fragen der Aufsichtsbehörden provozieren. Hier ist es aus meiner Sicht klüger, mit den öffentlichen Statements zurückzuhalten und die Tuchfühlung zur Justiz zu halten. Sie sehen, dass ich immer skeptisch werde, wenn eine proaktive Litigation PR nicht eng mit der Strafverteidigung abgestimmt und sich im Konfliktfall dieser unterordnet, damit kein falsches Bild entsteht. Es gibt natürlich gerade im Bereich der Anwaltschaft, zu nennen sind hier die erfahrenen Fachanwälte für Urheber- und Medienrecht, herausragende Spezialisten, die die Strafverteidigung effektiv unterstützen können. Ich denke an viele aufsehenerregende Verfahren, in denen wir als Strafverteidiger durch diese Kollegen eine beachtliche Unterstützung erfahren haben. Nicht selten kommt es im Zusammenhang mit diesem Verfahren auch zu einer rechtswidrigen Berichterstattung, sodass es dann gut ist, wenn man diese Kollegen bereits an Bord hat und sie in den Sachverhalt eingewiesen sind.
Von Anwältinnen und Anwälten betriebene Litigation-PR ist eine Sache. Aber kommt es auch vor, dass weitere Akteure aktive Öffentlichkeitsarbeit rund um ein Verfahren betreiben? Jüngere Beispiele belegen, dass dies durchaus der Fall sein kann. Nach Beobachtung von Lara Wolf sind in jüngerer Zeit etwa bei der Generalstaatsanwaltschaft Berlin immer wieder Fälle von Pressearbeit aufgetreten, die sie als fragwürdig einordnet.
Also ich finde das ein sehr, sehr interessantes und leider viel zu wenig beleuchtetes Thema. Es ist ja eine alltägliche Frage, die sich eigentlich stellt. Ich finde, wenn man sich dem gesetzlich nähert, muss man sagen, in der StPO gibt es keine Grundlage oder keine Regelung dafür für solche aktive Öffentlichkeitsarbeit. Hier die Generalstaatsanwaltschaft, die habe ich heute mal gecheckt, die haben einen Twitter-Account oder Ex-Account, der hat 33.000 Follower mit der Überschrift "Uns können Sie glauben" und nimmt dann natürlich für sich in Anspruch, auch eine privilegierte Quelle zu sein. Und in den Richtlinien für Straf- und Bußgeldverfahren, das gibt auch nicht so richtig was her. Also da gibt es eher Begrenzungen, dass klar sein muss, Öffentlichkeit, Arbeit darf nicht bloßstellend sein, muss sich natürlich am Verhältnismäßigkeitsgrundsatz binden, an den Grundrechten. Und wenn man dann mal schaut, was ist denn die Rolle der Staatsanwaltschaft eigentlich im Strafverfahren, wie es das Gesetz vorsieht, dann ist es eigentlich eine neutrale Rolle. Und da kann ich auch nicht hernehmen, dass es solche aktive Medienarbeit gibt. Und dann gibt es die Pressegesetze, die eigentlich sagen oder besagen, dass die Staatsanwaltschaft passiv informieren darf und auch soll, wenn es Anfragen gibt. Und das ist meiner Meinung nach der Knackpunkt. Es darf passiv, dürfen Fragen beantwortet werden. Aber diese Praxis, die wir alle kennen, dass dann doch mal Medien interessante Fälle angedient werden oder dass eine Staatsanwaltschaft von sich aus vor Beginn großer Verfahren, ich erlebe das immer wieder, eine Pressekonferenz gibt oder eben sich vor die Kamera stellt und sagt von sich aus, hier, das sind die Fakten des Verfahrens, Bilder kriegen Sie nachher, das ist eine aktive Medienarbeit. Es gibt teilweise auch, wie vor ein paar Tagen in der Zeitung, gibt es richtig Interviews von Staatsanwälten oder Amtsanwälten, die dann über laufende Verfahren berichten. Ich sehe nicht, also wo die Berechtigung dazu herkommt.
Aktive Litigation PR wird von zahlreichen Anwältinnen, wie gehört, kritisch betrachtet. Wenn aber der Fall eingetreten ist, ob durch staatsanwaltliche Aktivitäten oder durch andere Umstände, dass ein Verfahren in den Medien tendenziös oder gar vorverurteilend dargestellt wird, gilt es für VerteidigerInnen dagegen zu halten. Und dieses durchaus auch durch die aktive Ansprache der Medien. Bernd Müßig.
Da muss man auf jeden Fall gegensteuern. Man muss da Positionen beziehen. Es gibt Mandate, wo man tatsächlich Punkte besetzen muss, die medial ganz anders laufen oder fürchterlich laufen für den Mandanten, wo man aber dann Punkte setzen muss und gleichzeitig den Medien klar machen muss, Leute, ihr habt Regeln, an die ihr euch halten müsst. Und das bedeutet zum Beispiel, nicht wahr, es wird berichtet, nicht wahr, der Herr oder die Frau so und so viel hat ein Verfahren an der Backe, dann muss dann der Abspann heißen, es gilt immer noch die Unschuldsvermutung. Dass man die dann wirklich rechtlich auf diesen Rahmen festlegt.
Wir hatten es eingangs bereits gehört. Rund um das Thema Litigation PR ist ein Markt entstanden, auf dem Anbieter mit durchaus vollmundigen und zunehmend ausdifferenzierten Angeboten um Mandantinnen werben. Nach Meinung von Jesmaja Lohkamp ist es hier ratsam, sehr genau zu prüfen, ob bei den jeweiligen Angeboten tatsächlich die Interessen der Mandantinnen und Mandanten im Mittelpunkt stehen.
Um die Litigation PR ist ein Beratungsmarkt von Personen entstanden, die naturgemäß ihr Produkt bewerben möchten. Demzufolge werden sie von vielen dieser Personen nicht den regelmäßig richtigen Rat erfahren über ein Verfahren, einen Durchsuchungsbeschluss, eine Anklageerhebung oder ein Urteil nicht zu berichten. Was hat es denn auf Sie für einen Eindruck gemacht, als Herr Edati nach einer sogenannten geständnisgleichen Einlassung verkünden ließ, er habe kein Geständnis abgelegt? Ich erinnere mich an ein hochkomplexes Wirtschaftsstrafverfahren, welches eine ausgesprochen sorgfältige Beweisaufnahme erforderte. Das Gericht erledigte seine Aufgabe mit Bravour. Vielleicht hätte man sich eine etwas straffere Prozessführung wünschen können. Nun kam einer der bundesweit bekannten Litigation-PR-Profis auf den Plan, der es schaffte, dass über eine vermeintlich schlaffe Leistung der Justiz in der Lokalpresse berichtet wurde, verbunden mit einem unvorteilhaften Lichtbild des Vorsitzenden. Sie können sich vorstellen, dass die Verteidigung von da an mit wenig Entgegenkommen rechnen konnte. Ich bin ganz sicher, dass es noch viele dieser Beispiele gibt. Besonders unangenehm wird es, wenn die vermeintlich im Interesse des Mandanten vorgenommenen Litigation PR dazu führt, dass der Verteidiger oder der Kommunikationsprofi oder beide in der Presse groß herauskommen, dieses aber nicht dem Auftraggeber nützt, der die Arbeit dann auch noch vergüten muss.
Lara Wolf schließt sich der Meinung an, dass es im Kontext von Litigation PR nicht zu anwaltlicher Selbstdarstellung kommen sollte, die dem Mandanten keinen Nutzen bringt.
Ich finde immer dann, wenn wir als VerteidigerInnen mit einem Verfahren so in die Öffentlichkeit streben, dass auch wir selbst uns da sehr darstellen, sag ich mal, neutral und den Fall versuchen, einen Spin zu geben, dass es sehr offensichtlich ist und es dann aber oftmals nicht funktioniert und eine Öffentlichkeit suchen, glaube ich, das ist ein Beispiel für negative Litigation PR. Ich glaube, es ist eigentlich nie sinnvoll, wenn wir selbst mit dem Verfahren uns in den Vordergrund spielen. Ich sehe da keinen Vorteil für die Mandanten. Es mag irgendwie attraktiv sein und es mag schön sein, sich Staranwalt nennen zu können, aber ich glaube nicht, dass es dem Mandanten dient.
Vor dem Hintergrund der gehörten Ausführungen stellt sich die Frage, was zu bedenken ist und welche Abwägungen getroffen werden sollten, bevor man Litigation PR oder auch mediale Prozessbegleitung betreibt. Lara Wolf mit einigen grundsätzlichen Überlegungen hierzu.
Also ich finde, grundsätzlich muss man sich klar machen, dass aktive Medienarbeit in einem Spannungs- oder Zielkonflikt steht mit der Verteidigung erstmal, weil Strafverteidigung oft ja auch gerade unter Berücksichtigung dessen, dass man Schweigerecht hat und wir das ja auch gerne und auch aus guten Gründen nutzen. Wir also oft in Presse haben, erstmal einen Sachverhalt möglicherweise lange auch von der Öffentlichkeit abzuschotten. Da ist ein diametraler Gegensatz, da gibt es einen Zielkonflikt. Dessen muss man sich bewusst sein. Man muss schauen, kann eine Einlassung in der Öffentlichkeit eine Einlassung zur Sache sein? Und man muss drittens gucken, begibt man sich eines Schutzes, ist Stichwort Selbstöffnung, verzichtet man möglicherweise auf Grundrechte, wenn man selbst an die Öffentlichkeit geht. Und das sind so die drei Felder, die man meiner Meinung nach ganz klar besprechen muss. Und dann gibt es Situationen, wo sich das anbietet, wenn die Beweislage wirklich super ist und man sagt, ich kann wenig verlieren. Gleichzeitig der Schaden durch eine öffentliche Vorverurteilung so massiv ist für die Person, weil sie in der Öffentlichkeit steht. Dann, glaube ich, gibt es, insbesondere wenn es noch um einen kleinen Vorwurf geht, wo man sagt, es gibt viel Aufmerksamkeit, der im Verhältnis zu der Schwere des Vorwurfs, die sehr, sehr, sehr groß ist, die Aufmerksamkeit, dann ist es eine Situation, wo ich sagen würde, da macht es Sinn, aktiv Litigation PR zu betreiben. Man kann natürlich auch schauen, dass man sich ein bisschen absichert, wenn man sagt, ich möchte vermeiden, dass diese Selbstöffnung dazu führt, dass immer mehr berichtet wird und man dann in so einen Konflikt kommt, dass man eben sagt, ich nehme jetzt Stellung, wenn beispielsweise ohnehin schon in einem Medium berichtet wird, ich nehme jetzt Stellung, verbinde das ganz klar mit dem Hinweis dazu, dass es allein zum Zwecke der Rechtewahrnehmung erfolgt, dass man sagt, es ist nur erforderlich, was ich jetzt vortrage, um richtig zu stellen, was falsch berichtet wird, aber es darf eben nicht zitiert werden, es darf nicht publizistisch verarbeitet werden, dann kann man den Mittelweg gehen. Ich finde, ein wichtiger Punkt, der bei mir auch eine Rolle spielt, ich denke an ein großes Verfahren im letzten Jahr oder in den letzten beiden Jahren, da war von Anfang an die Beweislage sehr, sehr gut und es lief auf den Freispruch hinaus. Die Staatsanwaltschaft hat viel Öffentlichkeitsarbeit betrieben, die in eine andere Richtung ging. Der Mandant war heranwachs oder gerade so erwachsener und natürlich ist auch das Alter da und die Frage, was will die Person eigentlich danach, auch spielt auch eine große Rolle. Also man kann sich natürlich mit einer Person irgendwie hinsetzen und sagen, ich mache jetzt ein großes Interview und zu einem Riesenprozess in der Zeit und erzähle darüber und dann gibt es noch ein schönes Foto und wir erzählen, wieso ich sowieso frei zu sprechen bin. Aber man kann sich natürlich auch überlegen, der ist jetzt 24 und will danach eine Ausbildung machen und er hat eigentlich überhaupt kein Interesse daran, dass sein Name, ein ganzer Name und ein Foto und so eine Öffentlichkeit sind, wenn wir gleichzeitig auch jeden Bericht, in dem gesagt wird, der ist zu verurteilen oder die Beweislage ist so und so, ja doch angreifen wollen. Also auch da muss man immer gucken, wie geht's denn eigentlich weiter? Das sind alles so die spezifische Situation auch der Mandantinnen. Wo stehen die, wie sehr stehen die überhaupt in der Öffentlichkeit? Was haben die für einen Beruf? Das muss man auch ganz klar mit denen besprechen und das erfordert auch viele Unterhaltungen und auch viele ehrliche Unterhaltungen natürlich, weil der erste Impuls, da schießen wir jetzt dagegen, oft dann doch der falsche ist.
Mit dieser Einschätzung endet die heutige Folge von Zurecht gehört. Wir bedanken uns bei Dr. Lara Wolf, Professor Dr. Bernd Müsig und Jesmaier Lokamp für ihre informativen Ausführungen zum Thema Litigation PR. Ebenso bedanken wir uns für Ihre und eure Aufmerksamkeit. Wie immer freuen wir uns über Fragen, Anregungen und Kritik unter zurechtgehört@anwaltverein.de. An dieser Stelle gern nochmal der Hinweis, dass in wenigen Tagen, nämlich am 3. Juni, der Deutsche Anwaltstag beginnt. Dieser findet in diesem Jahr unter dem Motto Digitale Welt vom 3. bis 5. Juni virtuell und vom 5. bis 7. Juni in Präsenz in Bielefeld statt. Wer mehr zum vielfältigen Programm erfahren möchte, findet sämtliche Informationen auf anwaltstag.de. Dabei zu sein lohnt sich auf jeden Fall. Und damit sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal.